Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Erneuerbare Energie trägt derzeit im Wesentlichen den deutschen Strombedarf. Sonne und Wind decken fast vollständig die Nachfrage ab, auch nachts. Wir sind also schon auf einem ganz guten Weg. Es muss aber noch deutlich mehr werden, denn wir brauchen erheblich mehr Strom, um die Energiewende zu vollziehen. Bundesweit läuft der Ausbau ganz gut, aus Sicht der Verbände zwar nicht schnell genug, aber er läuft. In Brandenburg aber hat das Tempo nachgelassen, weil Flächenerwerb, Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren sowie Gutachten zu viel Zeit kosten. RBB-Reporter Sebastian Schiller ist mal in einen Windpark an der Dahme gefahren, nach Ilmersdorf, und hat nachgefragt.
In der ganzen Region rund um Dahme drehen sich zahlreiche Windräder. Hier bei Ilmersdorf kommen jetzt 5 dazu. Endlich, sagen die Projektentwickler des Unternehmens UKA. Die ersten Planungen haben nämlich vor 10 Jahren begonnen, so Mitarbeiter Peter Schmattloch.
Das ist schon ein relativ langer Zeitraum, obwohl natürlich Windparkprojekte auch mindestens 5 Jahre dauern. In dem konkreten Fall 2012 hat die Gemeinde hier schon Flächennutzungsplan erarbeitet. Es gab immer wieder Verzögerungen, immer wieder neu angefangen.
Die neuen Anlagen stehen im Wald. Allein das sei ein Hemmschuh.
Konkret für Ilmersdorf ist es so, dass wir diverse Vögel haben, die hier relevant sind. Das war im Laufe dieser 10 Jahre halt immer wieder ein Thema. Es wurde immer wieder unterschiedlich bewertet. Es war hier in dem Projekt auf jeden Fall immer ein Hin und Her.
Oft müsse lange auf Stellungnahmen von Behörden gewartet werden. Beim Naturschutz beispielsweise wird teils doppelt und dreifach geprüft. Das ändert sich jetzt, hofft Stefanie Delaroy vom Energieparkentwickler UKA, weil die Bundesregierung geliefert habe.
Grundsätzlich ist natürlich mit dem Oster- und Sommerpaket sind die Grundlagen geschaffen worden, um eine Beschleunigung erzielen zu können. Das muss jetzt in die Praxis umgesetzt werden und das Personal muss aufgestockt werden. Zum Beispiel können wir in Gebieten, wo schon Flächennutzungspläne oder Bebauungspläne erlassen wurden von der Gemeinde und der Umsetzungswille da ist, können wir auf bestimmte Unterlagen im Genehmigungsverfahren verzichten und somit die Masse der Unterlagen reduzieren.
Selten werde ein Windkraftwerk aber so gebaut, wie es geplant war. Alle 2 Jahre kommt im Schnitt eine verbesserte Version. Bei einem Planungszeitraum von 10 Jahren kann sich die Leistungsfähigkeit schon mal verdoppeln.
Man plant dann am Ende letztendlich meistens um auf einen effektiveren wirtschaftlichen Anlagentyp. Auch dafür gäbe es Möglichkeiten, sozusagen das zu beschleunigen, dass man nicht einen konkreten Anlagentyp beantragt, sondern typenoffen.
Dazu fehle aber nach wie vor die gesetzliche Grundlage. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben weitere Projekte in der Region in der Pipeline und hofft, dass es nicht wieder 10 Jahre bis zum Bau der ersten Anlage werden, so wie in Ilmersdorf.
Die Informationen von unserem Reporter Sebastian Schiller. 37 Grad waren es am Wochenende in Berlin und Brandenburg. Bei ähnlichen Temperaturen gelten ja in Spanien teils Siesta-Verordnungen, also vorgegebene Mittagspausen. Der Vorsitzende des Amtsärztebundesverbandes, Johannes Niesen, hat nun so eine Siesta auch für den deutschen Sommer vorgeschlagen. Brauchen wir sowas wirklich? RBB-Reporter Lukas Keute war auf einer Baustelle und hat auch noch mit anderen Experten gesprochen.
Während die schweren Geräte auf der Baustelle laufen, macht Stefan Müller eine Pause. In der Alt-Treptower Plesserstraße verlegt Müller mit seinen Kollegen eine neue Regenwasserleitung. Von einer Siesta will er nichts wissen.
Wir sind Arbeiter, nicht Pause machen. Ja, ist doch so. Dann machen wir eher Feierabend und dann können wir Siesta machen.
Die Baustelle auf der Plesserstraße liegt durch die hohen Wohnhäuser und vielen Bäume meist im Schatten. Hier geht's. Beim Asphaltieren unter freiem Himmel bei 37 Grad sehe das anders aus, sagt er.
Nee, also da hört der Spaß dann auf. Also ja. Alles, was über 30 Grad ist, ja, das hält sich nicht mehr aus. Guck mal, wenn die auf der Autobahn sind, da ist kein Schatten, gar nichts. Die kriegen von unten 280 Grad, von oben nochmal 40 Grad.
Johannes Niesen, Vorsitzender des Amtsärztebundesverbandes, hatte die Sommersiesta für Deutschland vorgeschlagen. Berliner Amtsärzte wie Patrick Larscheid aus Reinickendorf halten davon aber nichts.
Tatsächlich ist es so, dass sehr wenige davon ernsthaft profitieren würden. Und natürlich sind unsere gesamten gesellschaftlichen Strukturen hier in Deutschland überhaupt nicht darauf eingestellt.
Berufstätige wie Bauarbeiter oder auch Essenslieferanten, die bei 37 Grad durch die Stadt strampeln, manchmal bis zu 5 Stockwerke hoch und runter laufen müssen, müssten aber besser geschützt werden, so Larscheid.
Das Problem leistungsphysiologisch ist, dass bei zunehmender Außentemperatur die körperliche Leistungsfähigkeit der Menschen abnimmt. Sie können sich schlechter konzentrieren, sie sind allgemein also weniger leistungsfähig. Insofern ist das überhaupt nicht zu begrüßen. Wie können wir sie schützen mit den sowieso schon bekannten Maßnahmen? Das heißt, sie müssen mehr Pausen machen, sie müssen mehr trinken, wir müssen für passiven Sonnenschutz vor allem sorgen, das heißt verschatten und kühlen dort, wo es geht.
Sobald es zu heiß wird, können Arbeitnehmer in Deutschland bereits einige Rechte einfordern, wie zum Beispiel Fahrradkurier Cristiano Trinchiera.
The shift is 5 hours, okay. Not more than 5.
Niemals länger als 5 Stunden arbeite er bei dieser extremen Hitze. Als Italiener halte er aber auch viel Hitze aus. Auch Bauarbeiter Müller weiß, was er einfordern kann.
Also ab 25 Grad hat der Chef Getränke zu stellen. Dann müsste er eigentlich noch Sonnenschutz etc. Eventuell noch eine Sonnenbrille und so weiter und so fort. Aber das ist dann erst bei 30 Grad.
Für Arbeit, die nicht unter freiem Himmel stattfindet, steht in der Arbeitsstättenverordnung, dass die Lufttemperatur nicht 26 Grad überschreiten sollte. Ab 30 Grad ist der Arbeitgeber verpflichtet, für geeigneten Sonnenschutz zu sorgen. Ab 35 Grad ist der Raum gesetzlich nicht mehr als Arbeitsplatz geeignet.
Unser Reporter Lukas Keute war das über die unterschiedlichen Reaktionen auf den Vorschlag einer Sommer-Siesta für Deutschland angesichts hoher Temperaturen. Der Traum vom eigenen Haus oder der Eigentumswohnung, er bleibt teuer im Land Brandenburg. Und klar, je näher dran an Berlin, desto angespannter ist die Lage. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Grundstücksmarktbericht Brandenburgs für das Jahr 2022 wieder mal hervor. Es gibt aber eine gute Nachricht. Der Preisanstieg nämlich hat sich verlangsamt. Mehr von rbb-Landespolitik-Reporter Thorsten Südow.
Für den Kauf eines freistehenden Einfamilienhauses mussten im vergangenen Jahr im Land Brandenburg durchschnittlich 397.000 Euro bezahlt werden, etwa 10% mehr als im Jahr 2021. Im Jahr zuvor lag der Preissprung noch bei 16%. Warum sich der Preisanstieg für Eigenheime, Reihenhäuser und auch Bauland im vergangenen Jahr verlangsamt hat, erklärt Innenstaatssekretär Markus Grünewald so.
Wir haben den Ukraine-Konflikt, wir haben eine Zinsentwicklung, die dazu geführt hat, dass der potenzielle Käufer stärker rechnen musste. Entsprechende Unsicherheiten und Erwartungshaltungen daran, was man bezogen auf Energieeffizienz entsprechend machen muss. Und wir haben eine Situation, wo bezogen auf Baupreise eine Situation, die etwas angespannter ist. Dies alles führt zu einer gewissen Zurückhaltung.
Die Zahl der abgeschlossenen Kaufverträge sank im Land Brandenburg um 19% auf etwa 28.400. Auch der Geldumsatz ging zurück von 10,1 auf 8,6 Milliarden Euro. Die Landeshauptstadt Potsdam bleibt aber ein teures Pflaster. Auf durchschnittlich 918.000 Euro kletterte der Preis für ein freistehendes Haus und der Preis für eine Eigentumswohnung stieg um 20%. Im Vergleich preiswerter sind Häuser in den Randregionen Brandenburgs, schildert Henry Zunke vom oberen Gutachterausschuss.
Es gibt natürlich in den peripheren Regionen noch immer noch sehr günstige Grundstücke und auch Eigenheime.
In Mühlberg an der Elbe im Süden Brandenburgs kostete ein Einfamilienhaus im vergangenen Jahr 94.000 Euro. Im Nordwesten, in der Gemeinde Plattenburg, mussten 98.000 Euro überwiesen werden. Das entspricht rund 10% der Potsdamer Werte. Faustformel bleibt, die Baulandpreise im Berliner Umland sind mit 408 Euro je Quadratmeter rund 3,5-mal höher als in den Randregionen Brandenburgs. Dort sind es 113 Euro je Quadratmeter. Wie die Entwicklung der Grundstücks- und Hauspreise weitergehe, sei schwer prognostizierbar, so Gutachter Zunke. Um jeden Preis werde längst nicht mehr gekauft.
Thorsten Südow war das über die Entwicklung des brandenburgischen Immobilienmarktes. In Berlin entsteht zu viel Müll, das merken wir alle, in Parks, im Stadtbild oder auch einfach nur, weil die Abfalltüte nicht mehr in die Tonne passt. Das zu ändern wird Aufgabe der neuen Zero-Waste-Agentur der Berliner Stadtreinigung sein. Die Agentur wurde jetzt eröffnet und rbb24-Inforadio-Reporter Hendrik Schröder hat sich mal angeschaut, was das Projekt in Zukunft leisten soll.
Abfallvermeidung soll cool werden. Für Unternehmen, Gastronomie, Handel und nicht zuletzt für die Berlinerinnen und Berliner. Das ist das Ziel der neuen Zero-Waste-Agentur. Die Agentur ist als unabhängige Einheit bei der BSR angesiedelt, wird vom Senat mit 1 Million Euro pro Jahr finanziert und ist Teil des Abfallwirtschaftskonzepts 2030, der neuen Berliner Müllvermeidungsstrategie sozusagen. Einzige Mitarbeiterin zum Start ist Leiterin Maike Al-Habasch. Ihre erste Aufgabe wird sein, alle in Berlin, die irgendwie mit Müll und Müllvermeidung zu tun haben, an einen Tisch zu bekommen. Bezirke, Verbände, Initiativen und Unternehmen.
Es wird ja jetzt darum gehen, auch alle Akteure mal zu sammeln und, ne, und einen Überblick, also ich würde sagen, Mindmap zu erstellen, was ist in dieser Stadt. Da gibt es auch schon ein paar Ansätze für, um dann genau zu sehen, okay, wer muss mit wem, wer braucht was gerade, also wo sind die Bedürfnisse und wie können wir die gut zusammenbringen.
Dabei soll es zum Beispiel darum gehen, wie man Großveranstaltungen in Berlin abfalllos machen könnte oder wo in der Stadt man Mehrweggeschirrautomaten aufstellen könnte. könnte oder wie Unternehmen in Berlin ihre Produkte so designen können, dass weniger Müll anfällt oder Repair-Cafés zu unterstützen. Auch die sogenannte Circle Economy, Kreislaufwirtschaft, soll gefördert werden. Ein Beispiel.
Also große Hersteller sind schon dabei, Product as a Service umzusetzen. Was bedeutet das? Ich kaufe keine Waschmaschine mehr, sondern ich leihe mir den Service, waschen zu können. Das heißt, eine Waschmaschine kommt zwar auch immer noch in mein Zuhause, in meine Wohnung, aber ich bezahle die nicht, sondern ich bezahle die Dienstleistung. Und ist die kaputt, wird die abgeholt, repariert und wieder hingebracht.
Dass man die Ergebnisse der Arbeit der Agentur schon bald auch im Stadtbild bemerken wird, davon ist BSR-Vorstandsvorsitzende Stefanie Otto überzeugt.
Auf jeden Fall als Verbesserung für die Berlinerinnen und Berliner wird es sein, dass wir weniger Vermüllung in den Parks haben, weil wir die Mehrwegangebote so konsequent nutzen, dass gar nicht so viel Abfall entsteht.
Um all die Ziele zu erreichen, sucht die Zero-Waste-Agentur jetzt Mitarbeitende aus dem Bereich Kommunikation und Finanzen. Ab Herbst sollen dann erste Projekte angegangen werden.
Die neue Zero-Waste-Agentur der Berliner Stadtreinigung, RBB 24 Inforadio-Reporter Henrik Schröder berichtete. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Zu finden auch in unserer App.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.